Herzlich willkommen zum Podcast Hashtag Netzrückblick. Wir schauen auf das Jahr 2015 mit der Netzpolitik.org Redaktion. Mein Name ist Theresa und bei mir sitzt auch Hanne. Hallo Hanne.
Hallo.
Wir arbeiten derzeit bei Netzpolitik.org so ein bisschen im Hintergrund hinter den Kulissen und wir haben die Stammredaktion mal zu einem Podcast geladen. Deswegen sitzen jetzt hier auch am Tisch Markus Beckedahl, er ist der Gründer des Blogs Netzpolitik.org. Hallo Markus.
Hallo.
Anna Biselli, Redakteurin und NSAuer Live-Reporterin.
Hallo.
Konstanze Kurz ist seit diesem Jahr erst bei Netzpolitik dabei und ist ja promovierte Informatikerin. Hallo.
Guten Tag.
Guten Tag. Und Thomas Rudel, er kommt aus Österreich und hat schon bei Heise gearbeitet und ist jetzt schon länger hier bei Netzpolitik. Hallo.
Hallo.
Ich möchte diese Runde mit einem Zitat starten und zwar kommt das von dir, Markus. Das wurde veröffentlicht über einen Artikel, also es ging um Landesverrat, wurde veröffentlicht im Wired Ende November. Zitat: Die oft gehörten Klagen darüber, dass die digitale Öffentlichkeit nicht politisch handlungsfähig sei, zumindest in unserem Fall können wir sie nicht bestätigen. Wenigstens ein gutes Fazit aus dem Katastrophenjahr 2015. Katastrophenjahr 2015, warum war es für dich ein Katastrophenjahr?
Also 2015 war für mich deswegen ein Katastrophenjahr, weil es in diesem Jahr diverse Entscheidungen gegeben hat, die sich über die letzten Jahre als Prozess entwickelt haben und die in der Regel katastrophal ausgefallen sind aus Sicht von digitalen Grundrechten. Das sind Themen wie die Vorratsdatenspeicherung, die plötzlich wieder eingeführt wurde, obwohl zwei Verfassungsgerichte sie vorher für illegal erklärt hatten. Das ist die Netzneutralität, wo ganz groß drauf steht, dass man die Netzneutralität sichert, aber im Kleingedruckten einfach den Anfang vom Ende der Netzneutralität im Europaparlament oder auf EU-Ebene beschlossen hat. Das ist die wahrscheinlich noch kommende Abschaffung oder Verschlimmbesserung der Störerhaftung, die möglicherweise diese Woche oder kommende Woche noch durch den Bundestag kommt, spätestens Anfang Januar. Es sind halt, es fehlen uns die Leuchttürme, es fehlen uns die positiven Beispiele. Da fällt mir eigentlich nur das Safe Harbor Gerichtsbeschluss vom Europäischen Gerichtshof ein, wo Max Schrems sich durchgesetzt hat und quasi auf höchster Ebene sich das Recht erkämpft hat, dass das Safe Harbor Abkommen für illegal erklärt wurde. Es gibt die EU-Datenschutzreform, wo noch unklar ist, ob sie jetzt zu einer Verbesserung von Datenschutz führt oder eigentlich einen schlechteren Stand auf EU-Ebene abbildet. Das war es aber eigentlich auch schon.
Dann natürlich an die restliche Runde die Frage, wollt ihr dazu noch gerne was ergänzen jetzt direkt?
Ich weiß nicht, ich glaube, für mich ist es kein Katastrophenjahr. Also ich glaube schon, dass sich die ganze Diskussion politisch geändert hat in netzpolitischen Bereichen, weil wir eine übergroße Koalition haben, die natürlich Dinge auch einfach durchdrückt, die lange auf der Agenda waren. Aber ich glaube, eine gewisse Handlungsfähigkeit hat die Netzgemeinde auch gezeigt, glaube ich schon. Es gibt auch ein bisschen mehr internationale Vernetzung, ist so ein bisschen mein Eindruck. Also ich würde, naja, Katastrophenjahr klingt halt ziemlich negativ, aber mein Fazit wäre, glaube ich, nicht. Mir ist, glaube ich, der Kampfgeist da noch nicht abhanden gekommen, weil dieser ganze Solidaritätsschub, den wir als Redaktion auch erfahren haben, auch international eigentlich, Der finde ich, war auch ziemlich motivierend.
Was wir vielleicht auch noch sagen können, ist, dass dieses Jahr ziemlich viele Grundrechtskatastrophen ans Licht gekommen sind. Das heißt, gerade im Hinblick auf Massenüberwachungen durch BND, NSA und Co. haben wir viel erfahren, weiteres erfahren. Zum einen aus dem NSA-Untersuchungsausschuss, zum anderen aber auch aus Medienberichten und Leaks, die es eben gab. Aber da ist es eben so, diese Katastrophen sind schon passiert und jetzt kommt es eben darauf an, was wir daraus machen, beziehungsweise welche rechtlichen Konsequenzen daraus gezogen werden. Da sind wir nicht unbedingt optimistisch, aber das ist eine Sache, die wir abwarten müssen, wo es noch was zu tun gibt und die wir begleiten.
Und zur Netzneutralität kann man nur sagen, auch wenn es sehr, sehr enttäuschend ist, dass das EU-Parlament die Schlupflöcher und Rechtsunsicherheiten nicht beseitigt hat, kann man immer noch vorsichtig optimistisch bleiben. Also die ganzen Richtlinien, die werden jetzt erarbeitet, die das Ganze konkretisieren. Und das wird sich dann aus dem Lauf des nächsten Jahres erweisen, wie groß diese Schlupflöcher wirklich sind.
Es gibt immerhin Aufmerksamkeit dafür, auch wenn ich auch relativ neu die Netzneutralitätsdiskussion, die war immer klein und immer in so einer eher so einer Nische. Und ich finde zumindest ist ein bisschen größere Öffentlichkeit dafür entstanden.
Ja, aber es war halt mal wieder der Klassiker. Wir berichten jahrelang darüber, dass diese Entscheidung ansteht. Im vergangenen Jahr hat das EU-Parlament in erster Lesung für Netzneutralität gestimmt. Es gab im erst eigentlich danach große Berichterstattung, dann ein Jahr lang passiert überhaupt nichts, dann entscheidet das EU-Parlament nach Trilogverhandlungen in zweiter Lesung und eigentlich erst einen Tag später, als alles, als das Kind quasi in den Brunnen gefallen war, setzte die Berichterstattung ein und alle waren auf einmal empört, was da passiert ist. Das ist ein bisschen traurig, zeigt aber leider, wie die Medienwelt funktioniert, aber zeigt vielleicht auch unseren Zuhörern, wie wichtig unsere Arbeit ist, weil wir berichten nicht nur über die Themen, wenn sie gerade hip sind und trendy oder wenn irgendwas passiert ist, sondern wir bemühen uns natürlich, den ganzen Prozess vorher abzubilden und vorher die Menschen zu motivieren, sich für ihre Rechte einzusetzen.
Da bleiben wir auch gleich mal bei dem Thema so ein bisschen trendy, was du erwähnt hast. Denn Netzpolitik.org wurde ja mehr oder weniger auch erst in diesem Sommer so richtig, richtig trendy, wenn man es so möchte. Zumindest war es ja auch so, dass ihr viel mehr User jetzt habt, oder? Wie groß ist der Zustrom, was ihr jetzt habt nach der Landesverratgeschichte?
Das wissen wir tatsächlich selbst nicht. Also wir tracken unsere Leser nicht wirklich. Wir haben natürlich Statistiktools auf unserem Server laufen, die aber sehr ungenau sind, weil wir unsere Leserschaft auch immer darüber aufklären, dass man besser Anti-Tracking-Tools und Adblocker nutzen sollte, um seine eigene Privatsphäre zu schützen. Und wir gehen mal davon aus, dass viele dieser Mitlesenden nicht erfasst werden. Und dazu kann man halt sagen, es gibt so verschiedene Indizien. Wir haben eine App, die einer unserer Redakteure für iOS entwickelt hat. Für Android gab es leider bisher noch keine App, die uns geschenkt wurde, deswegen gibt es sie nur für iOS. Aber allein sagen wir mal, in dieser Landesverratssache sind da, glaube ich, die Nutzerzahlen von 1.500 auf über 10.000 angestiegen. Und die werden dann wiederum nicht mitgerechnet in unseren Statistiken. Wir wissen aber auch nicht, ob von diesen 10.000 Leuten, die sich mal die App installiert haben, 10.000 auch wirklich mitlesen, die Push-Nachrichten bekommen oder nicht. Also andere Indizien, wir haben einen Newsletter dieses Jahr neu eingeführt, den haben jetzt 5.000 Leute abonniert. Das ist auch schon mal ein Zusatz. Und das Einzige, woran wir anhand von Landesverrat einen richtigen Zuwachs sehen konnten, das war tatsächlich unsere Facebook-Fanseite, die halt von 30.000 auf 80.000 hochgesprungen ist, so mehr oder weniger über Landesverrat.
Na, und die direkten, also wir haben natürlich in der Redaktion einfach direkt gemerkt, in den Tagen und auch in den Wochen danach, dass einfach hier viel Aufschlug, Mail und Anrufe, das ist ja auch ein Indikator.
Aber wie steht es denn jetzt eigentlich um den Prozess mehr oder weniger? Was ist der aktuelle Stand und was könnte da vielleicht noch kommen?
Also bei Landesverrat sind ja die Ermittlungen Mitte August eingestellt worden, nach 10 Tagen öffentlicher Debatte. Das bedeutet, dass wir leider keine Chance gehabt haben, vor Gericht eindeutig zu klären, dass wir die ganze Zeit im Recht waren und dass dieser Angriff halt vollkommen unverhältnismäßig und eigentlich falsch war. Das hätten wir gerne vor Gericht geklärt, spätestens bis zum Bundesverfassungsgericht, weil man auch diverse rechtliche Fragen darüber, über diesen Fall hätte klären können. Unter anderem, sind Blogger Journalisten? Wann ist man ein Journalist? Sind diese Regelungen zum Landesverrat und Staatsgeheimnissen überhaupt noch zeitgemäß oder müssen sie geändert werden? Und das ist leider mit der Einstellung der Ermittlungen sehr schnell in den Hintergrund geraten. Was immer noch offen ist, ist natürlich, warum wurden diese Ermittlungen überhaupt gestartet? Obwohl es eigentlich keine juristische Grundlage dafür gab. Es kann nur politisch motiviert gewesen sein und die ganzen Antworten, die die Bundesregierung auf Anfragen von Oppositionsfraktionen im Bundestag bisher abgeliefert hat, klingen verdächtig danach, dass man vielleicht nicht wirklich die Wahrheit sagt. Und wenn halt, sagen wir mal, das Antwortverhalten in die Richtung geht, dass man die ganze Zeit kommuniziert, sorry, das können wir jetzt nicht sagen, bei uns ist totales Chaos, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen, dann sollte das einem schon zu denken geben. So, ne? Weil ich möchte eigentlich nicht von einer Regierung regiert werden, wo das totale Chaos herrscht, wo bis hoch zu Staatssekretärsrunden keine Protokolle geführt werden, was eigentlich üblich ist auf sämtlichen politischen Ebenen, dass sowas ganz klar gemacht wird, aber bei so relevanten Meetings, wo halt diese Ermittlungen quasi in die Wege geleitet wurden. Da gibt es leider zufälligerweise keinerlei Beweise, wer dabei war und was davon gewusst hat. Und das ist noch offen und da hoffen wir, dass noch die Zeit Licht ins Dunkle bringt und tatsächlich die Aufklärung mit sich bringt. Warum wurde das gestartet? Wer ist dafür verantwortlich? Und wer trägt eigentlich die politische Verantwortung? Weil der Generalbundesanwalt, der zurücktreten musste, das war ein Bauerntäter. Der war mitschuldig. Ja, eigentlich Bauerntäter, der war mitschuldig. Der war mitschuldig, dass er überhaupt sich hat überreden lassen, diese Ermittlungen zu starten. Deswegen war er nicht nur ein Bauernopfer. Der hätte auch ganz klar sagen können, es gibt dafür keine rechtliche Grundlage. Irgendwie, wir haben keinerlei Motivation, die Bundesrepublik in ihren Grundsätzen zu schädigen. Das ist eine der Grundbedingungen für Landesverratsermittlungen. Und insofern reicht uns das halt nicht.
Eine Sache, die wir auch noch sagen müssen, ist, dass zwar die Ermittlungen gegen Markus und André gestoppt wurden, dass wir aber eben auch wissen, dass die Ermittlungen gegen die Quelle oder die Quellen noch laufen. Und da haben wir eben auch ein Problem. Es geht ja nicht nur darum, dass wir als Redaktion quasi in diesem Mittelpunkt standen, sondern auch darum, dass Quellen abgeschreckt werden durch solchen Verfahren. Vor allem, wenn wir wissen, dass es eben noch läuft und dass wir keine Rechtssicherheit haben und stattdessen durch die Vorratsdatenspeicherung in der Hintertür Gesetze eingeführt werden, die es für Quellen noch schwieriger machen, Informationen zu leaken und die es auch Journalisten noch schwieriger machen, mit diesem Material zu arbeiten.
Ich finde, es gibt sogar noch eine gewisse Ebene darüber, der Skandal im politischen Skandal. Wir wissen eigentlich durch die direkten Antworten in den Tagen danach, dann aber auch durch die Antworten, die in den Wochen danach kamen auf parlamentarische Anfragen, ziemlich genau die zeitlichen Abläufe. Wir wissen, dass das Innenministerium, Justizministerium, das Auswärtige Amt und das Kanzleramt involviert waren in verschiedenen Stufen dieses Verfahrens und natürlich der LKA Berlin und der Generalbundesanwalt. Und auf all diesen Ebenen muss man, finde ich, auch nochmal jenseits jetzt von der Frage der Pressefreiheit und der Frage, wie das unsere Informanten einschüchtert und auch zukünftige Informanten die Frage stellen, ob niemand von den Verantwortlichen dort überhaupt sich die Verantwortung die annimmt, das war ja niemand schuld quasi, und aber auch, wie massiv die politische Fehleinschätzung war in Bezug auf das Skandalpotenzial dieser Landesverratsermittlungen. Denn also ich glaube, jeder mit ein bisschen politischem Gefühl hätte auf diesen Ebenen vorher wissen können, dass das nicht quasi unter der Decke bleibt, sondern dass das natürlich auch zu einer empörten Reaktion der Öffentlichkeit führt. Schließlich ist die Spiegel-Affäre ein ziemlich definierendes Moment dieser Bundesrepublik. Ja, da wurde doch sehr intensiv drüber gestritten und auch die Cicero-Affäre wurde nochmal heftig debattiert. Das heißt, das ist ja auch eine gewisse Dreistigkeit auf der politischen Ebene, dass man gar nicht befürchtet, könnte hier zum politischen Skandal gereichen, gegen Journalisten und ihre Informanten auf diese Weise vorzugehen.
Und wenn da so eine Selbstsicherheit besteht, glaubt ihr, dass dann wirklich auch zum Beispiel die Ermittlungen gegen die Informanten vielleicht auch beendet werden? Also ob das wirklich ein Ende findet?
Also wir wissen natürlich faktisch nur von der Einstellung gegen Markus und André. Also die Aktenlage und die heute haben ja die Anwälte dann die Möglichkeit, dass eben Markus und André da Einblick nehmen können über die Informanten und ob da weiter ermittelt wird, wissen wir nichts. Wir haben natürlich eine Angabe darüber aus den Antworten, wie viel potenzielle Mitwisser diese geleakten Papiere haben, da haben die Ministerien ja durchaus Angaben gemacht, aber ob da weiter ermittelt wird, wissen wir nicht.
Und vor allem haben wir auch vor kurzem in den Nachrichten gelesen, ich glaube der Tagesspiegel war das, dass Zahlen erklärt wurden, wie viele Leaks es bei dem BND dieses Jahr gab und in anderen Behörden, und da gibt es eben noch viel mehr und wir wissen auch nicht, was mit den Quellen und mit den Journalisten zu diesen Leaks passiert. Wir wussten irgendwann zum Zeitpunkt nach Landesverrat, dass gegenwärtig keine weiteren Verfahren dieser Art gegen Journalisten eingeleitet wurden, aber wir wissen nicht, wie das in Zukunft wird. Wir wissen nicht, wie es gerade um die Quellen besteht und wir wissen auch gerade nicht, was der BND alles tut, um eben diese Löcher zu stopfen, die er anscheinend hat.
Gut, würde ich mal sagen, es ist immer noch eine offene Geschichte, auch wenn die Ermittlungen eingestellt wurden, halten wir das mal so fest und gehen weiter im Katastrophenjahr, so wie es Markus genannt hat, 2015, und kommen zu einem Thema, das wirklich schon irgendwie eine Katastrophe ist, man kann so sagen, zur Vorratsdatenspeicherung. Du hattest zu Beginn schon dieses Hickhack erzählt, dass es erst dieses Gesetz gab und dann gab es eine Beschwerde und dann wurde es erst verfassungswidrig erklärt und jetzt hat Heiko Maas gesagt Anfang des Jahres, ach, wir haben doch wieder eine Vorratsdatenspeicherung. Konstanze, was vermutest du dahinter, dass es erst so ein Nein gibt und jetzt doch wieder dieses klare Ja und ja auch das Gesetz verabschiedet wurde?
Nein, eigentlich kann man, finde ich, über den ganzen Kampf gegen diese Vorratsdatenspeicherung, der Kampf ist ja schon mehr als ein Jahrzehnt alt, sehen, dass die Forderungen danach auf der deutschen politischen Ebene, aber durchaus auch in Europa, eigentlich nie nachgelassen haben. Das heißt, die Urteile, sowohl das Urteil 2009 in Deutschland, wie auch dann das Urteil von dem Europäischen Höchsten Gericht, haben nie wirklich zu einem politischen Umdenken auf dieser Überwachungs-Hardliner-Seite geführt. Auch die Argumente, die sich ja im Laufe der Jahre geändert haben in der politischen Diskussion und auch in der technischen Diskussion, die haben zu so einem Umdenken nie geführt. Diese mantraartige, wir brauchen das, die Ermittler wollen das, wir haben hier ein paar Einzelfälle, da hat sich nie wirklich viel dran geändert. Wir haben schon auch unmittelbar eigentlich immer nach den Urteilen gesehen, dass die üblichen Verdächtigen im politischen Bereich eigentlich nur eine sehr kurze Schamfrist eingehalten haben, um dann wieder zu fordern. Wir haben eine ganze Reihe bei uns im Blog und die ist ja auch schon, es zieht sich ja auch schon über viele Monate und Jahre, die Lügen über die Vorratsdatenspeicherung, wo man prima zusammentragen kann, wie dreist da Argumente verdreht werden, wie faktische Lügen immer wieder verbreitet werden, um dieses politische Vorhaben zu begründen. Letztlich die ganzen Snowden-Enthüllungen und die Fülle an ungewollten Datenabflüssen, die wir in den letzten Jahren haben, sind ja mittlerweile locker immer Millionen oder manchmal sogar Milliarden Datensätze, die plötzlich wieder verloren gehen. All das hat nicht zu, finde ich, einem Abschwächen der politischen Forderungen geführt. Ja. Man kommt sich schon ein bisschen vor wie Don Quixote. Da ist aus meiner Sicht natürlich jetzt der große Reinfall passiert für uns. Also die übergroße Koalition hat sich hat nicht viel anbrennen lassen und hat durchgedrückt. Die Argumentationen waren relativ dürftig und ich denke, Justizminister Heiko Maas war auch relativ unglaubwürdig. Schlicht, weil er zum einen ja selbst sich als Gegner zunächst profiliert hat und dann, finde ich, auch mit einer ziemlich schlechten Rhetorik umgefallen ist. Und ich finde auch die inhaltliche Begründung, warum sie nun plötzlich quasi diese angebliche Vorratsdatenspeicherung leid nicht mehr so schlimm finden, fand ich nicht sehr überzeugend.
Aber das macht ja auch extrem angreifbar. Das heißt, es ist jetzt gar nicht so unwahrscheinlich, dass wieder Beschwerde eingelegt wird, oder?
Selbstverständlich. Also wir wissen ja bereits jetzt von mehreren ernstzunehmenden Initiativen, die tun werden. Ich denke, juristisch hat man da auch ganz gute Chancen. Ich finde nur politisch keine gute Lösung, dass wir immer nur nach Karlsruhe blicken müssen. Denn inhaltlich und auch juristisch sind natürlich die Argumente letztlich alle vorgetragen. Und wenn man ein bisschen an die technische Zukunft denkt, dann ist mir nicht klar, warum die Politiker ihre Rolle nicht mal langsam verlassen, immer nur ganz klar die Wünsche der Ermittlungsbehörden umzusetzen, sondern nicht sich auch mal ein bisschen in einer ausgleichenden Rolle zwischen Freiheitsrechten und eben Grundrechten zu sehen. Ich finde das einfach enttäuschend, natürlich.
Problem, was ich daran sehe, dass wir quasi ständig vor Gericht ziehen müssen, um die Vorratsdatenspeicherung wieder abzuschaffen und ständig reagieren zu müssen, ist zum einen natürlich, dass wir damit unglaublich viele Ressourcen verbrauchen. Das heißt, wir sind die ganze Zeit damit beschäftigt, Leute darüber auf dem Laufenden zu halten, darüber zu schreiben, dagegen was zu tun, Kampagnen zu machen. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch so, wie wir bei den letzten zwei Urteilen gesehen haben, dass zwar dann die Vorratsdatenspeicherung erstmal weg ist, dass dann aber damit angefangen wird, sozusagen diese Urteile als eine Art Leitplanke zu sehen. Das heißt, die Grenzen, in denen eine Vorratsdatenspeicherung rechtlich ausgestaltet werden kann, werden zwar immer enger, aber wir haben halt gesehen, dass immer noch ein Weg gefunden wird, dann an ein paar Paragraphen was zu drehen und dann hier noch eine Frist einzuführen und hier irgendeine fadenscheinige Begründung einzuführen, um dann eben eine neue Vorratsdatenspeicherung auf den Weg zu bringen, die dann natürlich erstmal ein paar Jahre da ist. Denn natürlich, die Gerichtsverfahren laufen eine Weile und in der Zeit, in der die Vorratsdatenspeicherung dann eben in Kraft tritt, werden massiv Grundrechte verletzt und das ohne wirkliche Begründung. Und wir müssen uns auch klar machen, dass für solche Grundrechtseingriffe eine Begründung da sein muss. Das heißt, die müssen notwendig und verhältnismäßig sein. Und diese Notwendigkeit kann eben nicht bewiesen werden. Das hat selbst Heiko Maas in der Pressekonferenz mehr oder weniger dreist zugegeben, als er danach gefragt wurde, was er denn für Fälle nennen kann, die durch die Vorratsdatenspeicherung nicht aufgeklärt werden können, beziehungsweise wofür die Vorratsdatenspeicherung denn notwendig ist. Und dann meinte er, naja, ich kann jetzt keinen konkreten Fall nennen. Und das war sicherlich nur nicht, weil er unvorbereitet war, sondern weil es lediglich keinen Fall gibt, wo das zutrifft. Und es gab auch wissenschaftliche Studien, die eben gesagt haben, durch den Wegfall der Vorratsdatenspeicherung in Deutschland 2012 gab es keine Schutzlücken und das kann man nicht einfach wegargumentieren und es gibt auf der anderen Seite keine handfeste Studie, die belegt, dass wir diese Vorratsdatenspeicherung brauchen würden.
Nun sind wir ja irgendwie beim Katastrophenjahr und sicherlich, wenn wir die Nachrichten heute betrachten, wo wir das erste Bundesland in Deutschland haben mit einem Prototypen eines Überwachungshysterikers in der Spitze des Innenministeriums, nämlich Bayern, der Minister Joachim Herrmann, der also ohne auch nur mit der Wimper zu zucken heute die Geheimdienste plötzlich an diese Daten rankommen lassen will, namentlich den Verfassungsschutz. Also würde ich trotzdem nicht sagen, würde ich auch hier das Katastrophenjahr ein bisschen zurückweisen, weil wir immerhin auch was Gutes zu konstatieren haben, aus meiner Sicht. Zum einen, in den langen Jahren, in diesem Jahrzehnt, ist kontinuierlich die Mehrheit der Bevölkerung von Befürwortern zu Gegnern gekippt. Das finde ich einen wichtigen Punkt. Und da schielen natürlich Politiker auch hin. Und wir werden nach der übergroßen Koalition vielleicht auch mal wieder eine normale Regierung haben mit einer anderen Opposition, die vielleicht einen anderen Ausgleich im Parlament herstellen kann. Und ich finde das wichtig, dass die öffentliche Meinung durchaus gekippt ist. Außerdem haben wir, finde ich, eine deutlich aufgeklärtere Öffentlichkeit, was die Vorratsdatenspeicherung praktisch, technisch bedeutet und ein Gefühl dafür, dass es eben diese kleinen Geräte in den Hosentaschen betrifft, ist schon, finde ich, eher da. Also ich finde es nicht unwichtig, dass man neben der Netzgemeinde immer auch einen großen Teil der Bevölkerung als Gegner hat mittlerweile.
Aber was meinst du denn auch, wie es um die Zukunft der Vorratsdatenspeicherung steht? Ich meine, klar, das wird jetzt wieder alles geprüft werden, aber wie Anna schon meinte, wenn das immer nur so als Leitplanke genutzt wird und dann kommt wieder der neue Gesetzesvorstoß, könnte man ja sagen, okay, dann überlegen die sich 5 weitere Variationen, bis es irgendwann mal nicht mehr verfassungswidrig ist. Ist es dann vielleicht inzwischen so weit, jetzt wirklich sehr zukunftsutopisch gedacht, dass die Menschen so dagegen sind, dass man sowieso nicht mehr durchdrücken könnte? Also wie stellt ihr euch das, die Zukunft der Vorratsdatenspeicherung vor?
Sie muss weg. Für mich ist das eigentlich überhaupt keine Frage, weil jeder, der sich ein bisschen mit der Zukunft von Technik beschäftigt, wird verschiedene ethische Fragwürdigkeiten finden bei der Tatsache, wenn man anlasslos Datenhäppchen aufzeichnet, von jedem Kind bis zum Greis. Denn ich denke, das ist auch vielen mittlerweile relativ klar, dass wir durch unser Dasein, alltägliche Benutzung, nicht nur Kommunikationsdaten in hohem Maße haben, die sich in der Vielfalt, aber auch für die Bewegungsprofile in der geografischen Dichte einfach erhöhen, die aber letztlich auch Transaktionen betreffen werden. Also nicht nur bewusste Kommunikation, sondern allerhand Kommunikation, die hinter unserem Rücken erfolgt, vielleicht für uns oder in unserem Sinne erfolgt. Und wenn man darüber auch nur nachdenkt, dann ist es für eine digitale Welt, in der wir leben, wäre nicht akzeptabel, alles erstmal festzuhalten. Da will ich noch gar nicht über IT-Sicherheit reden oder über den ganzen Rattenschwanz von Geheimdiensten, die da auch noch sozusagen ihre Rüssel reinstecken, sondern da will ich einfach gerne über eine Welt reden, in der man auch digitale Freiräume hat, in denen man überwachungsfrei agieren kann. Das ist für mich ein ethischer Wert und ich halte das für einen zivilisatorischen Rückschritt, wenn wir das aufgeben, nur weil sozusagen sich einige der Sicherheitshysteriker davon irgendwie eine Form von Erhöhung der Aufklärungsrate versprechen. Denn die Notwendigkeit, die Anna ansprach, ist eben nur ein ganz kleiner Teil. Es muss auch verhältnismäßig sein. Und wir werden die halt weiter bekämpfen müssen. Ich habe da auch durchaus Lust drauf. Also ich bin da nicht kampfesunlustig.
Ich meine, im Idealfall, selbst wenn wir jetzt die Vorratsdatenspeicherung wieder mal weglagen müssen, irgendwann ist so weit geklagt, dass es sinnlos wird, die Vorratsdatenspeicherung weiter einzuführen, weil irgendwann sind die verfassungsrechtlichen Urteile dementsprechend eng und dementsprechend so exklusiv, dass eine Vorratsdatenspeicherung, die man dann vielleicht noch machen könnte, den Namen hoffentlich nicht mehr wert sein könnte.
Naja, den Namen haben sie jetzt eh 5-mal ändert. Mindestspeicherfrist, Höchstspeicherdauer, Verratsdatenspeicherung. Ach nee, das wäre was anderes. Okay.
Noch so ein wunderbares Streitthema im Jahr 2015 ist die Netzneutralität oder nicht mehr Netzneutralität. Denn in der EU sieht es ja sehr stark danach aus, dass wir dieses sogenannte zweispurige Internet bekommen, das Klasseninternet. Und da, Thomas, jetzt an dich die Frage, in den USA gab es sehr, sehr große Kritik gegen sozusagen keine Netzneutralität, also dass Netzneutralität bestehen bleibt, das war dort wichtig, und in der EU wiederum nicht. Wie kommt es, dass es in den USA so einen großen Aufschrei gab und in der EU eben nicht?
Ich glaube, generell haben die USA einfach den Vorteil, dass es sich um einen jetzt schon existierenden Binnenmarkt handelt, mit einer gemeinsamen Sprache, mit einer gemeinsamen Bevölkerung, sozusagen Staatsangehörigkeit. Und zweitens natürlich, das Herz der IT-Industrie schlägt nun mal in den USA. Das heißt, es ist halt viel einfacher, einerseits die Bevölkerung zu mobilisieren und zweitens auch IT-Unternehmen, die sich dagegen gemeinsam aussprechen können. Und dann gibt es halt natürlich auch Medienformate wie von John Oliver war das, glaube ich, genau, wenn ich mich recht erinnere.
Ein großartiges Stück.
Das war wunderbar, und der hat das in einem Comedy-Kontext wirklich auf den Punkt gebracht, und das hat auch zusätzlich noch dazu geführt, dass sich noch viel mehr Leute engagiert haben. Diese gemeinsame Öffentlichkeit existiert schlicht und einfach in Europa nicht. Das heißt natürlich nicht, dass die Leute nicht untereinander vernetzt sind. Also da hat es mehrere Initiativen gegeben, die sich da unter save-the-internet.eu zusammengeschlossen haben und die da auch sehr erfolgreich waren oder halt verhältnismäßig erfolgreich. Aber der Unterschied ist halt natürlich schon ein großer.
Es gab ja noch einen anderen Fall, nämlich Indien hat auch eine riesige Netzneutralitätsdebatte, und das ist auch durch einen ähnlichen Prozess richtig gesellschaftlich in Gang gekommen, weil es gab da eine Komikertruppe auf YouTube mit 1 Million Abonnenten, die das Thema auch aufgenommen haben und auch gleichzeitig als Call to Action quasi ihre Zuschauer aufgefordert haben, sich am Konsultationsverfahren zu beteiligen. Also was wir eigentlich brauchen, wäre halt irgendwie so die Heute-Show oder Jan Böhmermann, die, wenn unsere Bundesnetzagentur irgendwann jetzt demnächst mal irgendwie ein Konsultationsverfahren macht, quasi auch das Thema, auch wenn es hätte früher kommen können, aber besser spät als nie, aufgreift und halt ihre Zuschauer ermutigt, jetzt mal sich einzusetzen.
Was wir bei der Netzneutralität auch brauchen, sind eben lebendige Bilder. Das heißt, wir haben ganz viele Bilder von der Gegenseite. Zum Beispiel, wenn wir keine Netzneutralität haben, so wie sie eben die EU im Endeffekt verabschiedet, halt also keine Nicht-Netzneutralität, dann crashen selbstfahrende Autos ineinander, dann kommen die Krankenwagen nicht mehr an. Das ist ja genau das, was uns für Argumente vermittelt werden, um eben für eine Abschaffung der Netzneutralität zu plädieren. Wir müssen einfach diese Argumente widerlegen und müssen Selbstbilder schaffen, denn zum Beispiel gerade dieses Beispiel mit den selbstfahrenden Autos. Unser Cyberkommissar Oettinger hat ja gesagt, naja, wenn jetzt der Junge hinten auf dem Rücksitz mit dem Gameboy spielt und das Mädchen hinten Musik hört und deshalb die Internetleitung ausgelastet ist und dann das Auto keinen Empfang mehr hat und dann in das Auto vor dem Auto fährt, das kann doch nicht sein. Da brauchen wir eine Überholspur für das Internet von dem Auto, damit das alles gesichert ist. Und dieses Beispiel hat er verbreitet und dieses Beispiel wurde medial ziemlich rumgereicht. Aber im Endeffekt hat sich da mal jemand die Mühe gemacht und bei den Autoherstellern nachgefragt, so ja, wie ist denn das eigentlich mit den Autos? Was passiert denn dann da, wenn das Internet nicht reicht? Und die Autohersteller haben sich ziemlich ausgeschwiegen. Das heißt, es gab keine Antworten außer von BMW. Und BMW hat gesagt, wir würden doch nie sowas wie ein selbstfahrendes Auto von der Technologie wie Internet abhängig machen.
Also mittlerweile gibt es diverse Autohersteller, die gesagt haben, wir nutzen kein Internet, wir nutzen Sensoren, weil allein schon das Problem, dass es wahrscheinlich auf voraussehbare Zeit in Tunneln halt kein flächendeckendes LTE gibt, ist denen halt schon bewusst, und darauf wollen sie sich halt nicht verlassen.
Ja klar, aber am Anfang haben sich alle ziemlich gut ausgeschwiegen, und da müssen wir eben genau nachschauen, wo eben diese Schwachsinnigkeiten sind, die verbreitet werden, und wie wir dafür Gegenbeispiele finden. Und ich glaube, gerade bei der Netzneutralität ist es noch ein bisschen einfacher als bei zum Beispiel Überwachung, Leuten klarzumachen, was es für Konsequenzen für sie hat. Denn natürlich, Leute sind genervt, wenn plötzlich ihr Internetvolumen aufgebraucht ist und wenn sie extra dafür bezahlen sollen, dass zum Beispiel ihr Spotify-Dienst jetzt irgendwie die ganze Zeit weiterläuft, auch wenn ihr Volumen aufgebraucht ist. Und da müssen wir nicht nur quasi gegen diese Abschaffung der Netzneutralität argumentieren, sondern eben auch gegen eine Zentralisierung von Diensten, die diese Abschaffung der Netzneutralität mit sich bringt. Ich glaube, das zeigt gerade, dass zum Beispiel die Debatte um Netzneutralität in anderen Ländern als Deutschland auch ganz viel um Zero-Rating geht. Das heißt eben darum, dass Dienste mehr oder weniger kostenlos, unbeschränkt genutzt werden können und dann das Internet nur noch aus Diensten wie Facebook besteht, weil Leute eben auf was anderes keinen Zugriff mehr haben.
Ich glaube, das Problem bei diesem Netzneutralitätsproblem oder überhaupt bei Kampagnen in der Richtung ist auch, dass wir eine andere Ebene mit ansprechen müssen, die nicht in allen netzpolitischen Problembereichen dabei ist, nämlich den Markt, die Ökonomie, die finanziellen Anreize dahinter. Naja, Europa ist natürlich ja auch anders gestaltet als die USA. Schon, weil wir nicht, noch nicht wirklich diesen Binnenmarkt haben. Zumindest nicht so wie in den USA, weil wir sehr viele ehemalige Monopolisten haben, die in bestimmten Bereichen des Marktes noch einen sehr wichtigen Einfluss haben. Weil viele Menschen, finde ich, auf der Ebene der Netze, nennt man den Backbone-Bereich oder solche Fragen wie Peering, da ist wenig Wissen in der Bevölkerung. Wir haben auch die Vermengung von Access-Anbietern und Content-Anbietern. Und da sind viele ökonomische Fragen, die wir sonst im netzpolitischen Bereich nicht so haben. Das ist also, finde ich, eine neue Ebene, die wir auch stärker ansprechen müssen. Und haben wir bei Überwachungsthemen teilweise auch. Es gibt da auch monetäre Anreize oder Marktmechanismen, aber eben nicht bei allen. Und ich finde, wenn man so zum Beispiel die Kampagne der IFF, die ist so vor anderthalb Jahren oder so gelaufen, da wird das sehr, sehr plastisch. Da hat man das anhand dieser Dienste gemacht, ja. Man hat so eine Infografiken gehabt und konnte sich vorstellen, was bedeutet denn ein Netz für mich als Endanwender ohne Netzneutralität, ja. Da kann man sich vielleicht dran orientieren, aber.
Haben wir alles gehabt, hat aber keinen interessiert. Im Endeffekt waren es einfach zu wenig Leute und Organisationen, die sich für Netzneutralität eingesetzt haben. Und in den USA war das einfach eine Zeit lang das beherrschende Thema. Also ja. Die USA, die haben es halt geschafft, weil sie viele Organisationen mit Geld und Ressourcen hatten, andere zivilgesellschaftliche Mitstreiter ins Boot zu holen, sodass sie dann zum Schluss irgendwie eine Koalition hatten von den linksradikalen schwarzen alleinerziehenden Müttern bis zu den rechten weißen Waffenbesitzern. Ne? Also eigentlich alles so zusammengepackt hatten und denen erklärt hatten, dass halt ihr gesellschaftliche Einfluss oder ihre gesellschaftliche Mitspracherolle abhängt davon, dass man Netzneutralitätsregeln hat. Und hier in Deutschland waren wir schon überfordert damit, irgendwie mit den ganzen großen Institutionen zu reden, die halt gerade erstmal das Internet entdeckt haben und keine Ressourcen hatten, um ihnen zu erklären, warum jetzt Netzneutralität für sie auch wichtig ist.
Und zusätzlich gilt noch, also sowohl für die USA als auch für Indien, dass es da verhältnismäßig eine also es kann sich halt eine breite Koalition bilden und es gibt dann aber einen relativ klaren Ansprechpartner. Also in den USA ist das zum Beispiel die FCC, diese Regulierungsbehörde. Dann gab es auch noch Petitionen an Obama und so. Aber es ist ein relativ überschaubares Feld an Politikern, Politikinstitutionen und Regulierungsbehörden. In Europa ist das halt wirklich komplett zersplittert. Dann haben wir die nationalen Staaten, die nationalen Regulierungsbehörden auf der europäischen Ebene nochmal das Ganze dupliziert.
Aber wir haben Oettinger.
Ja, und wir haben Oettinger.
Wir haben Oettinger, genau, an der Spitze. Dann gibt es noch das komplett intransparente Trilogverfahren, also wo sich Kommission, Rat und Parlament zusammenraufen oder eben auch nicht. Das ist halt sehr intransparent und niemand weiß so richtig, was im Hintergrund passiert. Und es ist eben dann auch sehr schwer, da wirklich breite Bevölkerungsschichten zu mobilisieren und denen sagen zu können, okay, klickt jetzt hier drauf und das kommt dann auch wirklich bei der richtigen Stelle an.
Jetzt für mein Verständnis, für die EU ist aber schon BEREC eigentlich so eine Ansprechposition.
Deswegen bin ich auch noch vorsichtig optimistisch, was das Ganze betrifft, denn bis jetzt war das eben sehr kompliziert und von sehr vielen Playern dominiert, dieses ganze Spiel, die auch sehr intransparent argumentiert haben. Jetzt ist das Ganze bei BEREC, das ist eben so ein gemeinsames Gremium europäischer Regulierungsbehörden in diesem Bereich. Ist noch immer natürlich nicht ganz klar, denn wir haben halt 28 nationale Regulierungsbehörden, die dann jetzt in diesem Gremium zusammensitzen und in enger Zusammenarbeit noch dazu mit der Kommission, die sich eher für eine Abschaffung der Netzneutralität bislang ausgesprochen hat, zusammensitzen und diese Regeln erarbeiten. Aber es ist auf jeden Fall deutlich klarer, als jemandem zu sagen, okay, kontaktiere doch bitte im Idealfall per Telefon deinen EU-Parlamentsabgeordneten und hier findest du die Nummer und so. Ist natürlich machbar, aber die breite Masse lässt sich so weniger mobilisieren, als wenn es wirklich eine konkrete Ansprechorganisation gibt.
Mich macht diese ganze BEREC-Geschichte ehrlich gesagt gar nicht so optimistisch, wenn wir uns nämlich angucken, wer nächstes Jahr den Vorsitz bei BEREC haben wird. Und zwar wird das der deutsche Vizepräsident der Bundesnetzagentur sein, der derzeitig eben noch in der Bundesnetzagentur Vizepräsident ist und dann den BEREC-Vorsitz übernehmen wird. Und wenn man sich mal so die Äußerungen von dem Herrn anguckt, die er in der Vergangenheit getätigt hat, dann hat er sich eben ganz klar für so ein Zwei-Klassennetz ausgesprochen und gemeint, natürlich muss es die Möglichkeit geben, solche Spezialdienste zu haben, eben mit den altbekannten Argumenten. Und dementsprechend wäre ich da gar nicht so optimistisch und ich glaube auch, es ist ein bisschen schwierig, weil der Prozess bei BEREC einfach noch intransparenter ist als der in der EU. Wir haben zum Beispiel gerade für das EU-Parlament ganz viele Tools, die zum Beispiel helfen, den richtigen Europaabgeordneten zu finden. Aber das haben wir eben für Berec nicht. Und ich glaube, deshalb wird es für die Öffentlichkeit noch ein bisschen schwieriger, diese Prozesse zu durchdringen und überhaupt zu wissen, bei wem liegt gerade überhaupt die Entscheidungsgewalt. Da können wir sicherlich noch ein bisschen nachhelfen und versuchen, Menschen aufzuklären, wo da die Ansprechpartner sind. Aber ich glaube, dafür gibt es noch eine Menge Arbeit zu tun.
Kommen wir zu einem nächsten Thema, das uns schon seit dem letzten Jahr beschäftigt. Wobei er natürlich sagt, ne, all diese Themen beschäftigen uns natürlich nicht nur in diesem Jahr. Es kam halt sehr viel hoch dieses Jahr. In diesem Jahr, in 2015, haben wir auch Bergfest gefeiert vom NSA-Untersuchungsausschuss. Und Anna, du sitzt da ja alle zwei Wochen donnerstags und tippst fleißig mit oder jemand anderes, aber meistens bist du es wahrscheinlich. Vielleicht kannst du nur noch mal kurz sagen, was kam für dich Besonderes in diesem Jahr zutage, was vielleicht auch unter den gegebenen Bedingungen für dich auch vielleicht zufriedenstellend war?
Okay, es kam zutage, immer mehr zutage, was wir am Anfang auch schon angedeutet bekommen haben, was der BND für eine Rechtsauffassung hat. Das heißt, das ist eine Sache, die beruht nicht so sehr auf, jetzt sage ich jetzt mal, konkreten Überwachungsprogrammen oder konkreten Kooperationen, sondern eben aus dem Verhalten der BND-Mitarbeiter im Ausschuss. Da haben wir zum Beispiel gelernt, ich glaube, das plakativste Rechtsauffassungskonstrukt, das der BND sich angeschafft hat, ist die sogenannte Weltraumtheorie. Nämlich, dass er gesagt hat, wenn wir aus Bad Aibling über Satelliten Kommunikation abhören, dann ist das nicht grundrechtsgeschützt, weil das passiert ja irgendwie im Weltall und im Weltall gelten ja keine Grundrechte. Dass die Satellitenabhöranlage in Bad Aibling auf deutschem Boden steht, scheint dem BND so ein bisschen entgangen zu sein. Und wir wissen aber auch, dass es im BND selbst Diskussionen darüber gab, dass aber diejenigen, zum Beispiel die Datenschutzbeauftragte, die dagegen gesprochen haben und meinten, so Leute, das ist rechtlich schon so ein bisschen schwierig, dass die einfach ignoriert wurden und überhört wurden. Eine zweite Theorie, die der BND sich aufgebaut hat, ist die sogenannte Funktionsträgertheorie. Da hat der BND einfach gesagt, wenn jetzt ein Deutscher im Ausland ist, und der Deutsche im Ausland hat eine konkrete Funktion, zum Beispiel ist er Mitarbeiter einer Nichtregierungsorganisation, zum Beispiel vom Roten Kreuz, dann ist er kein Deutscher, sondern Funktionsträger. Das heißt, er macht irgendwas im Ausland, er hat eine Funktion und dementsprechend ist er auch nicht grundrechtsgeschützt. Das sind so, glaube ich, die zwei krudesten Auffassungen, die der BND dieses Jahr von sich gegeben hat. Was wir dann an, sage ich mal, Fakten gesehen haben, ist zum einen die Operation Iconal, das heißt, einfach ein Komplettabgriff von Kommunikation in Frankfurt am DZIX. Dann haben wir die ganze Selektorenproblematik kennengelernt. Das heißt, wir haben erfahren, dass der BND für die NSA mithilfe von Selektoren, das heißt sowas wie Ausfallmerkmale, die die NSA ihm liefert, in großem Stil Menschen abhört und auswählt für Abhörung und dabei nicht so richtig drauf geguckt hat, was es überhaupt für Leute sind. Da waren zum Beispiel Deutsche dabei, da waren Firmen dabei in Europa, da waren Regierungsmitglieder dabei. Und jetzt geht es gerade so ein bisschen darum, aufzuklären, wusste der BND das? Hat der BND dafür gesorgt, dass das einfach so durchging? Hat der BND das aus Unwissen nicht gemacht, aus mangelnder Sorgfaltspflicht? Wer ist da überhaupt dran schuld? Und eine weitere Sache, die, glaube ich, noch relativ dominant war dieses Jahr, war die ganze Debatte um den Geheimen Krieg. Das heißt, da ging es darum, was der BND getan hat, um den USA in den Drohnenkriegen zu helfen und inwieweit eben auch durch den BND Daten geliefert wurden, die dazu geführt haben, dass tödliche Drohnenangriffe durchgeführt wurden.
Im Prinzip haben wir eine gewisse Parallele, finde ich immer nur, dass also zur parlamentarischen Aufklärung in den USA, die ja dort über die Gremien läuft, auch da, finde ich, kann man sehr deutlich sehen, dass im Zuge dieser Snowden-Veröffentlichung erst klar wurde, was haben die eigentlich für ein Rechtsverständnis? Wie definieren die sich die Grenzen, die rechtlich haben, hin? Und ich finde, bei uns war das sogar, auch gerade durch die Live-Protokolle kann man das ja prima nachvollziehen, sehr öffentlichkeitswirksam dann auch debattiert, weil der in den USA so ein bisschen ausblieb.
Ja, das Hauptproblem an der ganzen Sache war, dass halt die Antwort der Bundesregierung auf diesen ganzen Skandal einfach mehr Befugnisse und Geld für den BND waren und sind. Ne? Also der BND hat ja in diesem Jahr da auch diese Strategie haben wir Ende August mal veröffentlicht, 300 Millionen Euro mehr Geld bekommen, unter anderem um Sicherheitslücken, sogenannte Zero Days, auf dem Schwarzmarkt zu kaufen und zu verwenden, anstatt quasi sie zu schließen. Also im Namen der Sicherheit wird mit unseren Steuergeldern massive Unsicherheit geschaffen und quasi die Internetüberwachung weiter auszubauen. Also hier werden halt eigentlich diese ganzen Enthüllungen eher als Machbarkeitsstudie gesehen und die Bedürfnisse wecken und diese Bedürfnisse werden erfüllt, anstatt irgendwie hier mal klare Reformen durchzusetzen und einen Riegel vor diese Massenüberwachung zu stellen.
Also da klingt schon so ein bisschen an, was sowieso meine nächste Frage gewesen wäre, wie schätzt ihr den Aufklärungswillen der Bundesregierung ein?
Nicht vorhanden. Der Aufklärungswille der Bundesregierung ist einfach primär der Wille, Aufklärung zu verhindern. Das haben wir bereits am Anfang des Ausschusses gesehen. Es hat Ewigkeiten gedauert, bis die Abgeordneten die Akten hatten. Dann kam immer wieder raus, dass Akten gefehlt haben. Die sind dann plötzlich irgendwo von hinter der Couch wieder aufgetaucht. Ich meine, das liegt sicherlich auch daran, dass es einfach eine Menge Akten sind und dass da was verloren gehen kann, das heißt in der Übersicht. Aber wir haben zum Beispiel in einer der ersten Sitzungen schon gesehen, dass da plötzlich ein Zeuge saß und der Zeuge sich mit Akten vorbereitet hat, die den Ausschussmitgliedern eben nicht vorgelegen haben. Und das waren ganz sicher Akten, die der Bundesregierung bekannt waren, da er sich eben damit vorbereitet hat. Das hat einen riesigen Skandal gegeben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Akten, in denen meterweise Dinge geschwärzt sind, die angeblich nicht relevant sind. Das heißt, die Abgeordneten müssen sich mehr oder weniger darauf verlassen, dass alles das, was sie lesen können sollen, dass sie das auch lesen können. Und dann haben wir noch den Punkt, dass einfach durch diese gesamten Geheimhaltungsvorschriften die Arbeit der Ausschussmitglieder massiv erschwert wird. Das heißt, sie haben nur die Akten elektronisch, die in der niedrigsten Geheimhaltungsstufe sind, das heißt für den Dienstgebrauch. Der Rest liegt in der Geheimschutzstelle, da muss man dann hingehen und die ganz geheimen Akten, da darf man dann nicht mal irgendwelche Aufzeichnungsmaterialien mitnehmen. Und es ist eben nicht so, dass es eine komplette Akte ist, die dann da liegt, sondern es kann einfach sein, dass in dem Aktenordner dann ein Vermerk ist, so diese zwei Absätze, die liegen jetzt in der Geheimschutzstelle. Und dann darf man für zwei Absätze da hingehen, muss den Kontext nicht vergessen, muss sich das dann da angucken. Und eben diese ganze quasi, ja, man kann es fast schon Sabotage nennen, die die Bundesregierung dabei betreibt, zeigt eben, wie viel Angst sie zu haben scheint, dass da Sachen ans Licht kommen. Und eine andere Sache, die wir im Ausschuss immer wieder sehen, ist eben auch das Verhalten der Bundesregierung. Denn sozusagen in der Hinterbank sitzt immer der Herr Wolf von der Bundesregierung, der früher mutmaßlich mal beim BND war, so genau weiß man es nicht, aber man kann davon ausgehen, der eben darauf aufpasst, dass die Zeugen ihre Aussagegenehmigung einhalten, die sie von der Bundesregierung haben. Und der eben immer wieder, wenn es quasi interessant wird, ziemlich nervös wird und dann irgendwann einschreitet und sagt, ja, das dürfen Sie jetzt nicht öffentlich sagen oder das gehört nicht zum Untersuchungsgegenstand. Aber hier haben wir auch wieder das Problem, wenn die Abgeordneten eben nicht wissen, was die Antwort wäre, wie sollen die Abgeordneten wissen, ob es zum Untersuchungsgegenstand gehört oder ob ihnen einfach nur aktiv Informationen vorenthalten werden?
Ich finde, man sieht halt deutlich auch, wie sich die Bundesregierung da positioniert hat, insbesondere das Kanzleramt. Das ist ja formal die Fach- und Dienstaufsicht und die stellen sich in jeder Hinsicht bedingungslos vor ihren Geheimdienst. Und vor dem Hintergrund, dass es ja nicht der erste BND-Untersuchungsausschuss ist und wir auch schon höchstrichterliche Urteile haben, was interessant zu lesen ist übrigens in der Begründung. Also ist ja eigentlich das Kanzleramt verpflichtet, Informationen rauszugeben an die Parlamentarier und muss im Einzelfall begründen, welche Informationen weggestrichen werden. Und da setzt sich ja das Kanzleramt auch in vielen Punkten drüber hinweg. Aber ich finde, wir haben nur eine Ebene drüber, finde ich, sieht man auch eine generelle Entwicklung, die wir auch in anderen Bereichen der Netzpolitik beobachten. Nämlich, dass dieses gesamte Geheimhaltungswesen, was ja auch durch die Geheimdienste selber bestimmt wird, sich auch in anderen Bereichen ausbreitet. Etwa wenn wir auf unsere IFG-Anfragen gucken, so über die letzten Jahre, diese phrasenhafte, der ganze Bereich, der geheim gehalten wird, ist generell, glaube ich, so ein Standardargument geworden. Also könnte uns ja auch verunsichern, wenn wir das wüssten, nicht wahr?
Und was wir eben auch sehen bei der Bundesregierung ist, dass man versucht, das eigene Versagen quasi runterzuspielen. Das heißt, es geht ja im Ausschuss auch darum, was wird in der Zukunft passieren? Das heißt, wie müssen wir Gesetze reformieren? Und dafür ist es eben ganz wichtig zu wissen, ob das, was jetzt schiefgegangen ist offensichtlich und was ans Licht gekommen ist, ob das daran liegt, dass es organisatorische Defizite gibt und rechtliche Defizite. Das heißt, ob es eben daran liegt, dass die Gesetze nicht greifen, dass es überhaupt nicht funktionieren kann, dass man diesen Geheimdienst eben, der im Geheimen arbeitet, überhaupt nicht kontrollieren kann oder ob es jetzt um persönliches Versagen geht. Und da hat man manchmal schon ziemlich den Eindruck, dass versucht wird, Sachen mehr auf persönliches Versagen zu lenken, um zu sagen, ja, eigentlich ist ja alles okay, aber da hat jetzt zum Beispiel der Herr X hat dann nicht gemeldet, das hätte er ja eigentlich machen müssen und eigentlich ist es bei uns ja auch so üblich und ich glaube, da wird einfach versucht sozusagen auf den, ja, so bauernopfermäßig im Prinzip auf irgendjemanden die Verantwortung abzuschieben, um damit eben die Chefetagen zu entlasten, um eben auch die Bundesregierung zu entlasten.
Ich fand es so schön, dass Anna gerade diesen Begriff benutzt hat. Es gab diese epische Bundespressekonferenz, als es auch um die Sektoren ging, als es losging mit dem Sektorenskandal, wo die Sprecherin Frau Wirz, der Kanzlerin immer wieder sozusagen gebetsmühlenartig diesen einen Satz sagte, es gibt beim BND organisatorische Defizite irgendeiner Art, das war das Zitat. Das war auch genau was in der Pressemitteilung. Sie hat das immer wieder wiederholt auf sehr, sehr viele Nachfragen, die von vielen Journalisten kamen. Sie hat nie gesagt, was für Maßnahmen dagegen unternommen wurden oder welche Art diese organisatorischen Defizite seien. Das ist teilweise auch echt ein wirklich albernes Schauspiel, was darauf geführt wird.
Ich glaube aber ehrlich gesagt auch nicht, dass das der letzte BND-Untersuchungsausschuss ist, den wir haben werden. Denn was passiert? Jede Enthüllung oder jeder Fakt, der ans Tageslicht kommt, macht uns eigentlich klar, dass da noch viel mehr ist. In dem Untersuchungsausschuss sollte ja primär die Zusammenarbeit oder auch die Arbeit der Five Eyes Geheimdienste, das heißt zum Beispiel in den USA und Großbritannien, mit dem BND untersucht werden. Aber jetzt mittlerweile wissen wir, dass der BND auch für sich ohne die Zusammenarbeit mit anderen Geheimdiensten viel Scheiße bauen kann. Und dass es jetzt eben darum geht, das aufzuklären, was in diesem Ausschuss verhindert werden soll, weil immer wieder gesagt werden soll, das ist nicht Untersuchungsgegenstand und da brauchen wir einfach einen weiteren Ausschuss im Endeffekt oder einen weiteren Untersuchungsgegenstand, um das auch aufklären zu können. Das heißt, ich glaube, auch wenn ich jetzt kurzfristig nicht damit rechne, dass da sinnvolle Gesetzesreformvorschläge kommen, dass die Sache noch weitergeht und dass der Skandal noch wesentlich größer sein könnte.
Ich darf daran erinnern, wir haben noch einen Geheimdienstuntersuchungsausschuss derzeit, weil auch zu den Morden der NSU ist ja wieder einer, man muss schon sagen, das ist eine Skandalserie über Geheimdienste, die ihresgleichen sucht in der Geschichte der Bundesrepublik. Das ist ja nicht nur dieser ganze NSA-BND-Skandal, wo sie ja auch als offenkundig ihren eigenen Kontrolleuren auf der Nase rumtanzen. Denn zu den BND-Selektoren, da waren, glaube ich, auch so einige überrascht, da rauskamen. Sondern es sind ja auch tatsächliche Skandale, wenn ich an das Schreddern erinnern darf, ja, überhaupt die Berichte der bisherigen NSU-Geheimdienstausschüsse sind ja an Deutlichkeit kaum zu übertreffen, ja. Weil letztlich, wir haben Geheimdienste in Deutschland, die im Wesentlichen im rechtsfreien Raum agieren und sich diesen rechtsfreien Raum auch noch selbst definieren. Und dazu haben wir eine Regierung, die einen Teil der Fach- und Dienstaufsicht macht, die sie bedingungslos verteidigen. Das ist halt ein Zustand, den ich für inakzeptabel halte. Wir hatten dieses Jahr auf Netzpolitik.org ein Interview mit Roland Jahn, der jetzt die ehemalige Gaubehörde, ich weiß nicht, ob man die Jahn-Behörde nennt, leitet, der so ein bisschen was über die Struktur von Geheimdiensten gesagt hat und über die Frage, ja, wie man, welche ethischen Fragen stellen sich denn da eigentlich? Und ich finde, wir sollten da alle nochmal einen Schritt zurückgehen und diese ganze tagespolitische Klein-Klein mal weglassen und darüber reden, was für eine Art von Geheimdienst wir uns überhaupt vorstellen wollen. So wie das jetzt läuft, mit der Mordserie, die NSU-Mordserie, mit diesen ganzen Five Eyes-Fragen, mit der Frage, we kill on metadata, we kill people on metadata, die ja auch dahinter steckt, die Drohnenmorde, die Anna ansprach. Ich finde, da müssen viel grundsätzlicher Fragen her. Und ich glaube nicht, dass mich die Empfehlungen, die übergroße Koalition mit ein paar Leuten in der Opposition da machen werden, zufriedenstellt. Da weiß ich jetzt schon, dass ich ganz sicher da kritisch drauf blicken werde. Du auch, oder Anna?
Richtig, und ich glaube, ich will dann zum Abschluss von dem Thema noch eine kleine persönliche Anekdote erzählen. Ich hatte nämlich dieses Jahr die Ehre, mehrere Verfassungsschutzpräsidenten kennenzulernen. Und der eine laberte mich dann blöd von der Seite an und meinte dann so zu mir, naja, wie können Sie denn die ganze Zeit so böse darüber berichten, was wir denn alles machen? Sie wissen doch gar nicht, was wir tun. Und dann dachte ich mir, ja, genau das ist eben das Problem. Und wir müssen uns eben fragen, wie sehr eben ein Geheimdienst, der eben dem Namen nach inhärent geheim arbeitet und über den wir keine Aufsicht und Transparenz ausüben können, wie der in eine demokratische Gesellschaft passen kann und ob das nicht wirklich immer ein Fremdkörper bleiben muss.
Ja, hattet ja am Anfang hattet ihr schon relativiert, Katastrophenjahr, und dann hattet ihr auch was Positives angesprochen.
Markus, die positiven Sachen.
Erzähl.
war das denn so richtig?
Ach so. Ach, positiv, ja, positiv war unter anderem halt das Safe Harbor Abkommen ist vom Europäischen Gerichtshof gestoppt worden. Es gab ja noch ein, zwei andere Entscheidungen vom Europäischen Gerichtshof, wo Datenschutzrechte gestärkt wurden und sagen wir mal auf Basis der Europäischen Grundrechtscharta europäische Grundrechte immer weiter ausgestaltet worden sind. Fast schon ein bisschen mehr, als wir uns das irgendwie erhofft hatten. Also ist zumindest mal ein positives Zeichen, dass nicht alles schlimm ist. Die EU-Datenschutzreform könnte eventuell auch noch einen Fortschritt bringen. Letztendlich müssen wir halt sehen, was jetzt bei den letzten Verhandlungen, die heute laufen, parallel hierzu irgendwie rauskommt. Da kann sich halt echt alles noch anhand von einzelnen Formulierungen in das Gegenteil verändern, auch wenn Beteiligte, die vor Ort sind, irgendwie das eher positiv sehen. Muss man aber dann mit ein bisschen Abstand mal genauer betrachten. Ja, ansonsten, was gibt's Positives? Naja, Netzpolitik ist halt im Mainstream angekommen. Also das ist vielleicht positiv. Ne? Man muss jetzt nicht mehr so genau erklären, was Netzpolitik ist. Also nicht nur, was netzpolitik.org ist, da haben wir ja die Image-Kampagne vom Verfassungsschutz bekommen, aber so generell, was Netzpolitik ist. Also die Bedeutung für die Gesellschaft, quasi die gesellschaftlichen Herausforderungen der Digitalisierung sind einfach angekommen. Jetzt ist, sagen wir mal, die neueste Herausforderung, dass wir auf einmal mit ganz vielen neuen Playern über diese Themen diskutieren. Was vielleicht auch eine Herausforderung ist für all diejenigen, die das schon seit 10, 15 Jahren machen und allmählich ermüdet werden, weil alle zwei Jahre ein neuer Zyklus kommt, wo nochmal neue gesellschaftliche Gruppen dazukommen und mitdiskutieren wollen. Also man muss immer alles von vorne anfangen. Aber eigentlich haben wir uns immer gewünscht, dass wir auf einmal mit der ganzen Gesellschaft über diese Themen diskutieren können. Und jetzt können wir mit Gewerkschaften, mit Kirchen, mit allen darüber diskutieren. Das ist Arbeit, es ist Mühe, aber wir haben endlich den Dialog.
Also sagt ihr, ihr seid in diesem Jahr auch von der Sparte in der Masse angekommen?
Also das Thema ist auf jeden Fall von der Sparte in der Masse angekommen und auch wir als kleines Blog sind quasi aus der Nische über halt diese Image-Kampagne mit Landesverrat quasi zumindest 10 Tage lang irgendwie 7-mal irgendwie der Aufhänger in der Tagesschau gewesen.
Jetzt ich glaube, Markus hat gar nicht mitgekriegt, dass das alles ganz anders war und doch uns der Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen erklärt, dass er das Opfer einer Schmierenkampagne ist. Hast du das wieder nicht mitgekriegt? War doch alles inszeniert gegen ihn.
Also, ja, ich dachte, das würde mich verunsichern, wenn ich das lese.
Ja, das würde uns verunsichern. Also ich finde, es gibt schon noch ein paar andere positive Entwicklungen, mich hat durchaus gefreut, dass das Verfassungsgericht nochmal intensiv über staatliche Trojanisierung, also Spionagesoftware gesprochen hat, da will man ein Urteil kriegen nächstes Jahr. Ich fand es schon interessant, dass er zu der Vorratsdatenspeicherungsdiskussion auf jeden Fall zu beobachten, was es eine Mobilisierung gab. Auch wenn es im Ergebnis nicht, mich hätte trotzdem, finde ich, bestärkt, dass zum einen bei den Sozialdemokraten innerparteilich wenigstens also so was wie eine inhaltliche Debatte aufkam, was ich schon lange nicht mehr erlebt habe, im Kanzlerwahlverein, bei Merkel jedenfalls nicht.
Und 45% gegen Sigmar Gabriel in die ganze Spitze, das ist echt besser als CDU, wo keiner dagegen war. Ne?
Genau. Also ich finde, ich würde, wie gesagt, Katastrophen, ja, würde ich von der Hand weisen, aber ich finde, es gibt auch noch ein paar andere interessante Diskussionen. Wir haben ja diese digitale Agenda, über die wir auch viel geschrieben haben und wo
das
wir auch...
Da siehst du irgendwas Positives dran?
Nee, aber nicht unbedingt und schon gar nicht in der Umsetzung, aber da sind natürlich viele Themen drin, über die wir in Zukunft auch viel berichten werden. Ja? Wir sehen eine totale Veränderung in der Arbeitswelt. Klar, die irgendwie sozialdemokratische Ministerin nicht so richtig anerkennen will. Wir sehen eine neue Debatte, finde ich, über die von Merkel selbst angestoßen wird, über Big Data, wo sie ja plötzlich mit diesem Datenreichtum kommt und so. Also es sind schon interessante Debatten, die aber wenigstens mal, die man mal führen kann. Ja, und das finde ich schon, also ich bin jedenfalls immer eher kampfeslustig, ihr auch, oder?
Ja, natürlich, sonst setzen wir ja nicht hier, ne?
Genau.
Aber muss halt trotzdem auch sagen, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist.
Ja, klar. Aber also ich will ja nur das Katastrophenjahr loswerden. Nachher zitieren uns wieder alle mit Katastrophenjahr. Ja,
nächstes Jahr könnte noch viel schlimmer werden. Ich meine, wir haben jetzt noch ein Jahr große Koalition. Yeah. Dann ist, also ab Mitte des nächsten Jahres fängt der Wahlkampf wieder an. Also eigentlich haben wir nur noch ein Zeitfenster von irgendwie so einem halben Jahr, um Unsinn anzurichten. Dann haben wir irgendwie Günther Oettinger, der hat sich warm gelaufen, der hat jetzt auch 2 Jahre Zeit.
Der hat Blut geleckt.
Zumal er jetzt die Verantwortung für die EU-Urheberrechtsreform bekommt.
Oh, wie geil.
Also das kann leider nur schief gehen. Und ja, ansonsten mit jedem weiteren Terroranschlag kommen weitere Antiterrorgesetze. Das bedeutet immer mehr Überwachung und wir kommen, wenn wir Pech haben, überhaupt gar nicht mehr aus diesem Zyklus raus.
Job Security. Ja. Aber vielleicht nur eine Sache, auf die ich zumindest so ein bisschen optimistisch blicke. Und zwar, es gab ja so eine kleine Katastrophe am Rande mehr oder weniger in Deutschland letztes Jahr noch, zum Beispiel das IT-Sicherheitsgesetz. Das IT-Sicherheitsgesetz war nämlich mehr so ein IT-Sicherheitssimulationsgesetz und hat dann ein paar Regelungen erlassen, um kritische Infrastruktur sicherer zu machen. Und da gibt es auf EU-Ebene eine ähnliche Bestrebung, nämlich die NIST-Direktive für Network Information Security. Und die sehe ich nicht ganz so negativ. Und zwar wurde aus Deutschland kolportiert, man wolle sozusagen die Blaupause für diese NIST-Direktive sein. Ich war dann aber mal in Brüssel und habe mit Abgeordneten gesprochen und die finden diese deutsche Richtlinie genauso lächerlich wie wir. Und zwar auch konservative Abgeordnete. Und da habe ich zumindest noch ein bisschen die Hoffnung, dass man da ein bisschen Einfluss nehmen kann. Und wenn das kommt, wird eben diese europäische Gesetzgebung die deutsche Gesetzgebung überschreiben und wir haben dann hoffentlich ein Gesetz, das wirklich ein bisschen was für mehr IT-Sicherheit und mehr Verpflichtung für IT-Sicherheit tun kann, als anonyme Meldepflichten, die dann nichts bringen, weil sie keinen Druck auf diejenigen Betreiber auswirken, die es eben betreffen sollte.
Du hast selbst vorhin gesagt, es ist gut, dass auch wenn es viel Negatives gibt in Sachen Netzpolitik, viel mehr Leute darüber sprechen, es mehr in der Masse angekommen ist. Das heißt natürlich auch, andere Medien, auch Massenmedien berichten darüber. Ihr wart früher eher so eine Sparte, nun nehmt ihr euch so ein bisschen vielleicht auch die Themen, ich will es nicht sagen weg, aber berichten über das Gleiche. Wo bleibt da Netzpolitik.org?
Also wir freuen uns natürlich, dass wir nicht mehr in der Nische mit uns selbst quasi darüber diskutieren und dass das Thema halt überall auch in den, sagen wir mal, Massenmedien angekommen ist und da auch einen größeren Stellenwert immer mehr einnimmt. Unsere Rolle dabei ist, dass wir sicherlich eine größere Expertise haben, sowohl aus politischer, technischer und juristischer Sicht als andere Redaktionen teilweise und dass wir mehr einordnen können und dass wir vor allen Dingen nicht auflagengetrieben sind. Das heißt, wir haben halt diese Medienzyklen, die bedeuten, man kann eigentlich auch nur in prominenter Form in einem Medium gerade zu einem Thema schreiben, wenn da irgendwas passiert ist. Und wir können uns wir haben den Luxus, dass wir auch irgendwie über die ganz relevante Ausschussabstimmung zu einem Thema im EU-Parlament berichten können, auch wenn das jetzt noch kein Ding für die Tagesschau ist, wo aber genau die Entscheidung getroffen wird, die dann zwei Wochen später die Tagesschau dann verkündet, als so ist es leider ausgegangen. Insofern ist dieses Einordnen, das kritische Bewerten und auch das Frühwarnsystem unsere Aufgabe als Frühwarnsystem quasi das, was uns sicherlich da so ein Alleinstellungsmerkmal immer noch gibt.
Also wird das auch so die Zukunft für Netzpolitik.org?
Oh nein, aber die verraten wir hier nicht.
Genau, aber die Zukunft, die hängt auch davon ab, wie gut wir unterstützt werden. Wir können uns halt quasi diesen Luxus, auch über Themen schreiben zu können, die gerade nicht relevant sind, aber die sehr wichtig sind, nur leisten, weil wir von unseren Lesern unterstützt werden. Wir können uns das auch nur leisten, weil wir nicht halt auflagengetrieben, klickgetrieben Werbung platzieren müssen, die dann auch möglichst viel angeklickt werden. Also wir müssen nicht über den neuesten Apple Gadgets schreiben, worüber alle anderen schreiben müssen, weil das halt einfach angeklickt wird, sondern wir können über die Themen schreiben, die wichtig sind, auch wenn sie gerade nicht relevant sind. Und dafür danken wir unseren Leserinnen und Lesern, aber dafür sind wir auch also auf die Unterstützung angewiesen, beispielsweise durch einen Dauerauftrag jeden Monat unsere Gehälter zahlen zu können und vielleicht die Redaktion noch weiter ausbauen zu können, damit wir noch mehr leisten können und noch schlagkräftiger werden.
Was wir aber auch brauchen, nämlich um gewisse Missstände aufzudecken, sind Dokumente. Das heißt, falls euch euer Gewissen treibt und ihr was Gutes tun wollt, wir nehmen das gerne über die üblichen Kanäle entgegen.
Aber bitte nicht als unverschlüsselte E-Mail von eurem Dienstaccount.
Obwohl, ist das nicht deren Problem, wenn...
Ja, wir wollen ja nicht nur einmal Dokumente bekommen.
Richtig, richtig, richtig. Wir haben also unsere sozusagen Kontaktmöglichkeiten auch mit verschlüsselter Mail sind auf der Webseite, aber wir haben natürlich auch einen Briefkasten so für Papierpost.
Das war jetzt nochmal der Appell von der Redaktion. Das war das netzpolitische Jahr 2015, zusammengefasst von Anna, Konstanze, Markus und Thomas. Ich sage vielen lieben Dank an euch wünsche noch schöne Weihnachten, schöne Feiertage und dann hören und sehen wir uns bald wieder. Ich verabschiede mich. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Viel Spaß.